Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen wunderschönen Tag, lieber Klaus.
Ja, auch einen wunderschönen guten Tag an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und einen wunderschönen guten Tag, lieber Ralf.
Wir haben uns heute getroffen, über ein Thema zu sprechen. Das ist so ähnlich, wo ich sagte, wie Fußballnationalmannschaft.
Ja.
Lauter Nationaltrainer, alle kennen sich aus. Kommunikation kann jeder, das berühmte Wort beim Führen. Und dann sind wir immer ganz entsetzt, was dabei rauskommt. Aber dann gebe ich erstmal das Wort an dich, denn ich glaube, das ist genau das, was dich auch bewegt. Ja, wo ich sage, es wird vieles geredet, aber wenig gesagt.
Ja.
Was ist Kommunikation wirklich? Lass uns mal an deinem Wissen teilhaben, lieber Klaus.
Ja, Kommunikation fängt für mich persönlich beim Zuhören an. Und mir ist vor einigen Jahren aufgefallen, dass mein Vater mich zum Zuhören, um zu verstehen, erzogen hat. Und zwar, als ich so ein kleiner Knirps war, ich war damals schon sehr gesprächig und ich habe immer sehr viel erzählt. Ich hatte auch immer sehr viel zu erzählen. Habe ich von meinem Vater gestanden und habe dem erzählt und erzählt und erzählt. Und mein Vater stand über mir natürlich, er war ja doch ein gutes Stück größer, als ich so mit 6, 7 war, und hat jedes Wort, das ich gesprochen habe, mit den Lippen nachgesprochen. Er stand also einfach vor mir und hat stumm nachgesprochen. Und hat dann genau auf meine Dinge, wenn ich zu Ende gekommen war, endlich mal zu Ende gekommen war, genau auf meine Dinge reflektiert. Und erst sehr viel später, Jahrzehnte fast später, mein Vater hat Gott sei Dank noch gelebt zu dem Zeitpunkt, sodass ich es ihm noch sagen konnte, dass ich mich noch dafür bedanken konnte, wurde mir klar, was er da gemacht hat. Er hat nämlich zugehört, um mich zu verstehen. Und häufig erleben wir es ja. Ich hatte gestern Abend noch ein Telefonat mit einem lieben Freund von mir, der mich eigentlich immer nach 2, 3 Sätzen unterbrochen hatte, weil er gemeint hat, er wüsste, was ich reden wollte. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes, hatte vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt und dann hat er mich unterbrochen. Er hat zugehört, um zu antworten. Und diese beiden Dinge, da fängt bei mir die Kommunikation an, die Kommunikation mit anderen. Immer so zuzuhören, dass ich verstehe, was der andere wirklich will. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, möglichst genau und präzise auszudrücken, was ich haben will, was ich sagen will, was ich ausdrücken will, weil es gibt nichts Schlimmeres als der Satz, da hast du mich nicht verstanden. Der Satz heißt nichts anderes als, dann habe ich das falsch gesagt. Es ist ähnlich wie beim Handball. Beim Handball ist es so, wer ist dafür verantwortlich, dass der Ball, der geworfen wird, gefangen wird? Der Fänger oder der Warfer? Ich habe selbst aktiv Handball gespielt. Mein Trainer hat immer gesagt, du bist verantwortlich, wenn du wirfst, dass dein Mitspieler den Ball auch fangen kann, dass du sauber wirfst. Und genauso ist es beim Reden. Wenn der andere mich nicht versteht, dann habe ich es falsch ausgedrückt. Das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun oder ich stelle mein Licht in den Schatten, sondern ich bin verantwortlich, dass ich verstanden werde.
Aber das heißt doch im Umkehrschluss, lieber Klaus, dass Kommunikation das Wichtigste ist, bevor wir über Werte, Achtsamkeit und uns sprechen. Weil ansonsten lösen sich doch all diese Begriffe in reine Worthülsen aus. Und wenn, was du einfach die Semantik nicht stimmt, das heißt, der Werfer was anders als der Fänger, dann greift der eine ins Leere und der andere ist verwundert, dass der Pass nicht ankommt. Oder wie siehst du das?
Genauso ist es. Genauso sehe ich es auch. Wir müssen am Anfang der Kommunikation erstmal feststellen, ob wir auf einer Ebene sind, dass wir überhaupt über ein Thema reden, das beide Seiten verstehen, nicht gleicher Meinung sind. Man darf da auch wirklich drüber diskutieren. Wichtig ist für mich nur, dass der andere auf einem Stand ist, dass er das, was ich sage, versteht. Und auch da bin ich verantwortlich, das zu prüfen. Es gibt so einen Satz, den ich immer gerne wenn es um unmissverständliche Kommunikation geht, also dass der andere mich wirklich versteht, gerne anwende. Und zwar heißt der Satz: Prosodie kann semantisch-syntaktisch disambiguierende Funktionen übernehmen. Es gibt studierte Linguisten, Germanisten, die verstehen diesen Satz direkt. Der Otto-Normalverbraucher, zu denen ich auch zähle, muss erstmal nachlesen und muss, um den Satz dann auch so sagen zu können, wie ich das jetzt kann, lange üben. Also ich habe auch lange geübt. Weil das Ganze heißt einfach nur, Prosodie, die Sprechweise, ist das ein Fremdwort für Sprechweise, je nachdem, wie ich einen Satz betone, ein Wort betone, kann ich einem Satz eine neue Bedeutung geben. Beispiel ist, ich sagte nicht, er habe das Geld gestohlen. Wenn jedes Wort, und das kannst du vielleicht zu Hause ja mal ausprobieren, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, ich sagte nicht, er habe das Geld gestohlen, oder ich sagte nicht, er habe das Geld gestohlen. Ich sage nicht, er habe das Geld gestohlen. Daran, an diesen drei Beispielen merkst du schon, wie ich durch Betonung den Sinn eines Satzes abändern kann. Prosodie kann semantisch-syntaktisch disambiguierende Funktionen übernehmen. Genau das bedeutet das nämlich.
Und nicht nur das, denn wir beide, im Moment trage ich zwar keine Brille, sind der Brillenträger. Und das Spielen mit der Brille im Gespräch mit Menschen ist schon theaterreif, was man damit machen kann. Wie erschließt du dir mit einem Trainee, den du hast, das Thema Kommunikation? Was ist das, wie gehst du vor? Lass uns einfach mal teilhaben.
Also wenn ich habe das jetzt richtig, ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Wie erschließe ich bei?
Wenn du einen Trainee hast, einen Auszubildenden,
Also
sagen
ein
wir mal,
Auszubildenden.
ja, wo ich sage, wie kommst du auf dieses Kommunikat? Weil ich denke, es ist ein relativ schwieriges Thema insofern, da sich ja jeder doch in einer gewissen Weise für kompetent hält.
Ja.
Und da ranzugehen, das ist einfach so, wo ich sage, nimm uns doch da mal mit, damit wir einfach mal merken, wohin die Reise gehen kann und wohin sie gehen soll.
Wohin die Reise gehen kann, ist ganz einfach. Ich mache zunächst mal tatsächlich mit einem Mentee, Coachee oder egal wer bei mir im Coaching, im Training ist, erstmal einen Test. Er kommt, bekommt 20 Fragen und anhand dieser 20 Fragen kann ich dann feststellen, wo ist er besonders gut und wo ist Handlungsbedarf. Da wird zuerst geguckt nach bewusster Kommunikation, dann nach unmissverständlich kommunizieren, die richtige Partneransprache wählen, dann Vorurteile betrachten und insgesamt gewinnende Kommunikation anwenden. Also dort, wo dann Haken sind, gucke ich, warum sind die da? Und dann lösen wir dieses Problem und sorgen dafür, dass anschließend die Kommunikation richtig ist. Bewusste Kommunikation zum Beispiel fängt schon an, wenn ich mir morgens die Kleider aussuche. Was will ich denn heute bewirken? Weil Kommunikation ist nicht nur immer nur Worte, sind nicht nur immer geredete Sätze, sondern ist auch nonverbale Kommunikation, ist Auftreten, ist, wie ziehe ich mich an, wie stehe ich, wie laufe ich, wie bewege ich die Hände. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel mit Gestik und Mimik in der Kommunikation macht. Andere siehst du kaum eine Bewegung. Ich hatte mal das Erlebnis, das war bei uns hier im Saarland, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der eine Rede gehalten hat, der stand am Pult und hat keine Miene verzogen. Der hat nur mit der Stimme moduliert. Er hat keine Gestik, keine Körpersprache gehabt. Der stand, wie er stand, und hat aber so treffend formuliert, dass jeder Satz wie ein Messer in dich hineingeschnitten hat. Und genau diese Punkte versuche ich herauszufinden, was ist mein Gegenüber für ein Typ? Wie ist er eigentlich veranlagt? Weil nicht jeder hampelt so mit den Händen rum wie ich. Nicht jeder hat Gestik und Mimik drin, wie ich sie habe. Und es muss auch nicht sein. Das Einzige ist die Möglichkeit, zu bieten, dass der andere genau versteht, wie sieht es in mir aus und was will ich überhaupt ausdrücken.
Aber ist es nicht besonders schwer, wenn du mit einem Menschen kommunizierst, der quasi anteilnahmslos an dem Gespräch teilnimmt?
Ja, das ist sehr schwer. Wir Älteren erinnern uns wahrscheinlich alle an dieses Sportstudio-Auftritt, als der verzweifelte Moderator versucht hatte, von dem Boxer auch nur ein Wort rauszukriegen, und er saß einfach nur da und hat nichts gemacht. Das ist
Richtig.
unheimlich schwer dann in dem Moment. Es ist auch schwer, wenn in der Mimik und in der Körpersprache nichts zu lesen ist. Sobald der andere aber anfängt zu reden, hört man immer die Nuancen heraus. Und zwar wir, die wir daran gewöhnt sind, die darauf trainiert sind, bewusst, und jeder andere unbewusst. Weil viele, viele Dinge, zum Beispiel beim Telefonat, wenn ich mit jemandem telefoniere, sehe ich ja auch keine Mimik, keine Gestik. Aber ich habe mit fast hundertprozentiger Treffsicherheit immer vor Augen, ob dieser Mensch steht beim Telefonieren, ob er sitzt oder eventuell sich langsam gemütlich nach hinten gelegt hat, weil seine Stimmlage verändert sich entsprechend.
Finde ich gerade ein spannendes Thema, weil du das Telefon ansprichst. Ich bin manchmal, stehe ich schmunzelnd neben Menschen, die sagen, kannst du mal zuhören, wenn ich telefoniere, wie das wirkt? Dann sehe ich manchmal ein Menschlein vor mir sitzen in der Jogginghose und im T-Shirt, wo ich mir dann schon mal denke, okay, sind wir mal gespannt. Ja, und wo ich aber sage, ich habe früher, wenn man mich fragte, da habe ich gesagt, wenn ich telefoniere, bin ich genauso angezogen, als wenn mich jemand sehen könnte. Ja, wo ich einfach sage, das ist von mir stimmlich schon der Respekt vor dem Gegenüber. Und eins mache ich mir immer ganz klar. Ich, der kleine Ralf, in Anführungszeichen, rufe da an beim lieben Klaus und ich habe die Stimmung da, ich möchte ja gern was von ihm. Er könnte aber durchaus die Stimmung sagen, habe, ich will aber gar nichts von dem. Ja. Das ist eigentlich sowas, was du als Trainer ja wahrscheinlich auch oft erleben wirst, oder?
Ja, ich habe einmal in einem Callcenter trainiert. Da ging es um Versicherungsverkauf am Telefon. Das war so eine Abteilung, die haben zum einen Sachbearbeitung gemacht, aber auch wenn dann einer angerufen hat, der hat zum Beispiel gesagt, ich bin umgezogen, und die haben gesehen, oh, der hat eine Haushaltsversicherung, da muss was geändert werden, oder der hat keine Haushaltsversicherung, dass dann eine verkauft wird. Und wir hatten so eine Truppe von 20 Personen, die da telefoniert haben, waren weniger Männer, ich glaube 4 oder 5 Männer, die anderen Frauen, aber das hat so gepasst. Und da war einer dabei, der war ausgebildeter Versicherungskaufmann. Und er hatte die schlechteste Quote. Und dann habe ich ihn gefragt, was glaubst du denn, an was das liegt? Und er sagt, ja, ich weiß ja auch nicht, ich mache alles Mögliche, was ich gelernt habe. Und so. Und dann habe ich ihn beim nächsten gefragt, wie sieht denn für dich ein Versicherungsvertreter aus? Und bist du ausgebildeter Versicherungskaufmann? Wie sieht denn ein Versicherungsvertreter aus? Ja, wie sieht der aus? Der hat einen Anzug an. Das war Mitte der 1990er Jahre. Damals hat man noch Krawatte getragen. Und er sagt, du sitzt da in Jeans, Sweatshirt, komm doch morgen mal mit Anzug. Komm doch morgen mal so, dass du dem Bild, das du in dir trägst, von dem Versicherungskaufmann, von dem Versicherungsvertreter entsprichst. Es hat 3 Wochen gedauert, da war er auf der Rennliste Nummer 1 mit Anzug. Weil er nämlich genau dann in sein eigenes Bild gepasst hat. Und das ist genau das, was du gesagt hast, Ralf. Die Kleidung, Kleider machen Leute. Da gibt es mit Gottfried Keller in
Ja.
den News schönes Theaterstück. Es ist tatsächlich so, mit anderer Kleidung fühle ich mich anders, fühle mich kompetenter, obwohl ich genauso viel weiß oder genauso wenig weiß wie vorher. Aber sobald ich die entsprechende Kleidung anhabe, wirke ich auch kompetenter, Kein Mensch würde mich als Kommunikationsexperten akzeptieren. Kein Mensch hätte mich auf einer Bühne, wo ich stehe und etwas über bestimmte Dinge erzähle, tatsächlich so akzeptiert, hätte sich dann anschließend in meine E-Mail-Liste eingetragen, wenn ich nicht von vornherein schon durch einfach nur Äußerlichkeiten kompetent gewirkt hätte.
Dein Auftreten gibt dir doch eigentlich aber auch erst das Entree in das Gespräch. Akzeptiert mich der andere? Wie kann er mich empfinden? Trete ich sympathisch, trete ich unsympathisch auf?
Ja.
Ja. Wie wichtig ist das, Klaus?
Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil alle Menschen haben für bestimmte Positionen ein Rollenbild im Kopf. Jeder hat so seine Vorstellung, wie muss ein Bankkaufmann aussehen, wie sieht ein Straßenarbeiter aus, wie sieht der Versicherungsvertreter aus, wie sieht der Autoverkäufer aus. Jeder hat so ein Bild im Kopf und erst wenn der Mensch, dem wir begegnen, diesem Bild zumindest einigermaßen entspricht, halten wir ihn tatsächlich für das, was er ist, kompetent. Der kann noch so viel Ahnung haben, der kann noch so viel wissen. Wenn er durch Äußerlichkeiten zeigt, es ist mir nicht wichtig, dann ist es sehr, sehr schwierig. Im Umkehrschluss, also im Sommer, wenn es richtig heiß ist, sitze ich oben auch schon mal in einem Zoom-Call so wie jetzt hier, habe unten aber kurze Hosen. Dann, das kann ich immer noch. Also da kann ich persönlich für mich unterscheiden. Und das muss auch jeder für sich selbst wissen, ob er dann für sich kompetent ist. Aber nach oben, das, was sichtbar ist, das muss mindestens dem Bild entsprechen. Ich hatte voriges Jahr einen Call mit jemandem, der mir etwas verkaufen wollte, der lag, weil er auf irgendwo Costa Rica oder was war, es war heiß, es war nass und feucht, mit bloßem Oberkörper im Liegestuhl und meinte, er könnte mich als Kunden gewinnen. Dem habe ich nach 2 Minuten schon gesagt, nee. Und er sagte, warum nicht? Du hast ja noch gar nicht zu Ende zugehört, habe ich gesagt, aber ich habe dich gesehen. Das ist
Ich habe
nicht.
es gesehen.
Und es war jetzt auch noch nicht mal so. Es gibt ja bloße Oberkörper, die guckt man sich gerne an, aber zu denen gehört der nicht.
Ja, der Sommer gibt manchmal das Bösartigste an Mode und Erscheinung, dem Menschen zu denken. Aber ich glaube, das vergessen viele. Ich bin ja, du hast deinen Militärdienst gemacht, ich habe den 12 Jahre hinter mir. Und zu dieser Zeit wechselten ja Wehrpflichtige, alle Vierteljahre kriegtest du neue Menschen um dich herum, neue Soldaten. Und für mich war immer interessant, so ein blödes Ding, der erste Eindruck. Und der hat sich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber oftmals bei mir als absolut der Richtige erwiesen. Der zweite hat mich mehr irre geführt, als der erste mitten im Ziel war.
Ja, das ist bei mir auch so. Der erste Eindruck ist meistens richtig. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich meinen ersten Eindruck einmal revidieren musste. Wenn ich gucke einen Menschen an, ich sehe, wie er steht, ich sehe, wie er seine Körperhaltung hat und dann weiß ich eigentlich schon, was mit ihm los ist. Und ganz, ganz selten musste ich dann, nachdem ich jemanden näher kennengelernt habe, anschließend mein erstes Urteil revidieren. Also ich weiß es nicht, ich kann es vielleicht. Wir haben ja so ungefähr 68.000 Menschen, die mir im Leben begegnen, die wir kennenlernen. Ich glaube, bei mir sind es ein paar mehr. Das hängt aber ja auch mit dem Beruf zusammen. Und ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, wo ich den ersten Eindruck revidieren musste, wo ich nachher sagen musste, ich habe mich getäuscht. Und das ist immer so. Das ist an der Körpersprache kann man unheimlich viel ablesen. Ich mache mir immer so ein Spiel. Ich weiß, wir sind ja beide auch Fußballfans, lieber Ralf. Wenn so ein Elfmeterschießen ist, dann
Ja.
setze ich mich hin und gucke mir an, wie der Schütze sich vom Mittelkreis bis zum Elfmeterpunkt bewegt, wie er den Ball hinlegt, wie er den Kopf hält, wo er hinguckt. Und bei 99% Sicherheit habe ich recht, wenn ich sage, der geht rein, der geht nicht rein.
Ja, das, was du gerade beschreibst, kann meine Frau Christine ein Lied davon singen. wenn wir zusammen Fußball schauen, das ist beim 7 Meter übrigens genauso, weil ich bin ja ähnlich Handballer wie du. Und ich sage immer, kannst du vergessen, geht nicht rein. Meine Frau sagt immer, könntest du vielleicht mal die Klappe halten? Wäre ja gar nicht. Dummerweise kommt hinter, man hat, das ist wirklich, ich behaupte, man kann es sehen. Das ist so ähnlich, wenn ich Menschen sehe, die auf eine Bühne gehen oder wovor ich immer warne, dieses Trennen in Privat- und Geschäftspersonen. Wie siehst du das?
Ist für mich, also ich bin Klaus Brill und so bin ich immer, egal ob ich privat oder geschäftlich unterwegs bin. Und auch da habe ich ein Beispiel. Ich hatte einen sehr guten Freund, der ist leider schon verstorben. Der war Marktleiter in einem riesengroßen Markt in Friedrichshafen. Dort ist dieser Mensch mit breit geschwellter Brust, mit allem Möglichen, was an Power und an Energie zu sehen war, durch den Markt gegangen. Er hat da geholfen, er hat da mal angepackt, er war für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, das war alles optimal. Und dann hat er diesen Markt verlassen, ist nach Hause gefahren und auf einmal war er nur noch klein. Und ein ähnliches Erlebnis hatte ich, das war auch in den 1990er Jahren, da habe ich für eine große Versicherungsgeneralagentur eine Abteilung aufgebaut und da habe ich Vorstellungsgespräche geführt. Und da habe ich die Menschen genau dort abgeholt, wo sie sind und habe genau gehört. Und dann kamen diese Rollen, halt diese Rollengeber. Und was das Erstaunliche war, das war so ein Ruf, dänisches Ruf, Fertighaus, also rundherum alles Glas. Man hat jeden gesehen vom Parkplatz bis zu dem Raum, in dem das Vorstellungsgespräch war. Und da sind Menschen raus aus dem Vorstellungsgespräch, noch mit, ja, ich muss ja mein Selbstbewusstsein zeigen, gehen aus der Tür des Gebäudes raus und fallen in sich zusammen. Und der nächste geht raus und sagt, und macht, auch erst nachher aus der Tür draus war, weil er unheimlich gut war, weil er alles richtig gemacht hat. Und dann stelle ich einfach nur die Frage, wenn einer dann mit der Bäckerfaust tatsächlich seine Freude ausdrückt und der andere körperlich zusammenfällt, dann ist ja wohl klar, wen ich dann anschließend einstelle. Weil ich brauche ja Macher, ich brauche ja Menschen, die etwas kreieren und dann ist der mit der Bäckerfaust mit Sicherheit die bessere Wahl. Und viele Menschen begeben sich in eine Rolle und wundern sich dann, wenn sie irgendwann in einen Burnout kommen, irgendwann psychische Probleme bekommen, weil sie ein schizophrenes, zwiegespaltenes Leben leben. Deshalb, sei wie du bist. Bitte bleib nicht so, wie du bist, weil dann hättest du ja keine positive Veränderung mehr vor dir. Also wenn du mir dann sagst, bleib wie du bist, gehe ich immer in Deckung. Aber ich bin, wie ich bin und gehe der Entwicklung, die ich machen will, entgegen. Das heißt, ich werde in einem Jahr ein anderer Klaus Brill sein als heute, weil ich ständig dazulerne, ständig irgendetwas dazu mache. Und rein anatomisch ist es so, dass alle 9 Monate unsere Zellen sowieso einmal erneuert sind. Also bin ich in einem Jahr sowieso ein anderer Mensch.
Mann, würde ich schneller gönnen. Bei dir passt es genauso. Dieses, was ich nochmal mit dir aus der Sportlersicht sehen wir, diese Trennung, diese Schizophrenie zwischen diesen beiden Personen. Man kann es eigentlich gerade immer im Sport extrem beobachten. Ich nehme immer gern das Beispiel Steffi Graf. Wenn du Steffi Graf Tennis spielen, hatte die eine brillante Rückhand, wenn sie nicht unter Druck kam. Wenn sie aber unter Druck kamen, kam nur noch die Slice-Rückhand und da war der Fluchtchip drin. Sie sägt über. Und das ist genau das, wovor ich immer warne. Ich weiß nicht, wie du es als Trainer siehst. Ich sage, genau das passiert dir, wenn du die Geschäftsfrau, der Geschäftsmann mit einem völlig anderen Duktus, mit einem anderen Sprechen bist und du kommst auf einmal unter Druck. Und das Schöne ist, ich glaube, bei dir, also bei mir, man merkt immer den Unterschied nicht. Weil ich frage ja auch oft, man kommt auch mal auf der Bühne in der Podium in Bedrängnis und dann sage ich, ach, ich bin ganz schön geschwommen. Und dann kommen die an, wie, du bist geschwommen? Wann?
Ja.
Da habe ich gesagt, jo, alles schön, aber ich merke es, nur der andere merkt es nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was du gerade sagst. Du kannst natürlich auch mit Stimmen viel, viel Sicherheit und Erscheinung Sicherheit geben.
Ja.
Ja.
Genau das. Wobei, wenn ich schwimme, dann sage ich das tatsächlich. Ich habe also vorige Woche noch auf einer Bühne gestanden und habe gesagt, und ergänzend würde ich gerne noch zwei Punkte anführen. Der erste Punkt ist, habe ich erzählt. Und der zweite, das habe ich jetzt vergessen, das kommt gleich nach. Und dann hat das Plenum gelacht. Das Plenum war, also die Zuschauer haben gesagt, okay, prima. Gibt endlich mal einer zu, dass er auch mal was vergisst und nicht das Deckmäntelchen irgendeiner Schauspielerei darüber gelegt hat. Das ist auch der Punkt, wo ich sage, bleib authentisch, bleib der, der du bist.
Naja, da bin ich völlig bei dir. Also, wenn ich den roten Faden verliere, gehe ich raus und frage den Meister, wie gesagt, darf ich jetzt jemanden blamieren? Weil ich habe den roten Faden verloren. Hoffentlich haben Sie hier wenigstens aufgepasst.
Ja.
Das wird manchmal heikel, aber das sind so sind die Geschichten, die wir erleben. Was würdest du jemandem mitgeben, der sagt, Mensch, ich fühle mich bei dem Thema Kommunikation überhaupt nicht sicher.
Üben,
Was
üben.
kann er tun?
Üben, üben, üben. Den Satz, den ich eben gesagt habe, dass ich sagte nicht, er habe das Geld gestohlen. Das ist ein Satz, das ist aus dem Buch von Der totale Verkaufserfolg von Zig Ziglar. Den habe ich Anfang der 1980er Jahre geübt. Damals noch mit einem Kassettenrekorder. Ich habe das Mikro. Ich habe hier hat am Hals die Ader pulsiert, weil ich so aufgeregt. Ich war ganz alleine mit meinem Kassettenrekorder in einem Zimmer und habe das geübt. Aber ich habe mich aufgenommen und ich wusste, es hört hinterher jemand ab, obwohl ich selber war. Ist egal. Aber da gibt es eigentlich nur üben, üben, üben. Die Körperhaltung, sich vor den Spiegel stellen, ausprobieren. Wenn ich am Telefon irgendetwas tue, wenn ich in einem Callcenter anfange zu trainieren, ist das Erste, was ich tue, ich stelle jedem einen Spiegel auf den Schreibtisch, um zu gucken, lächelst du, bevor du anfängst zu telefonieren oder machst du ein böses Gesicht oder bist du verzweifelt, weil du heute noch keinen Umsatz gemacht hast. Diese Mimik überträgt sich auch übers Telefon, auch wenn kein Monitor dabei ist. Deshalb, es gibt eigentlich immer nur Dinge, guck da an, wo du eine Schwäche hast. Und dann trainier es, dann üb es. Und vor allen Dingen trainier es jeden Tag. Ein Günter Netzer zum Beispiel, der war ja jetzt nicht als der Trainingsfleißigste in den 1970er Jahren im Fußball verschrien, aber eins hatte er absolut drauf, das war Passgenauigkeit. Der konnte Pässe über 40, 50, 60 Meter schlagen. Die kamen dort an, wo er sie hinhaben wollte. Und warum? Weil wenn alle unter der Dusche waren, stand der auf dem Platz, der Platzwart hat Taschentücher auf dem Platz verteilt und Günter Netzer hat mit dem Ball, mit dem Fuß die Bälle dorthin geschossen, wo die Taschentücher lagen. Das heißt, das hat er täglich trainiert und nur deshalb war er so gut. Und häufig sind wir der Meinung, ja, jetzt habe ich es ja einmal gemacht, jetzt kann ich es ja. All das, was wir auf Dauer immer und immer wieder anwenden, dürfen wir auch auf Dauer immer und immer wieder trainieren, damit einfach der Automatismus da ist, dass ich überhaupt nicht überlegen muss, wie geht das jetzt, sondern ich tue es einfach. Und kein wirklich guter Sportler wird jemals aufhören zu trainieren, weil das kannst du jetzt. Ich stehe an der Spitze der Nummer 1, bin Nummer 1 der Weltrangliste. Die werden eher noch mehr trainieren, damit sie da bleiben.
Ich glaube, das ist auch diese grundsätzliche Lebenseinstellung, die du hast. Es ist nicht zu Ende, sondern ich mache immer weiter, ich entwickle mich weiter. Denn ich glaube, das ist für viele der bedrückende Stillstand, dass sie plötzlich merken, ich habe fertig.
Ja, also ich habe fertig, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin, das darf ich ja hier ruhig sagen, ich bin eigentlich im Alter, wo viele andere schon in Rente sind oder in Pension oder im wenigstens Vorruhestand. Ich bin 64 Jahre alt und ich werde häufig gefragt, wann gehst du denn in Rente, lieber Klaus? Und dann kommt immer die Antwort, wahrscheinlich nie. Solange ich gesund bin, solange ich das, was ich tue, durchführen kann, tue ich es so, wie eines meiner großen Vorbilder, ein katholischer Pfarrer, ein steiler Missionar, Pater Nikolaus Schnur. Er ist voriges Jahr im September gestorben, im Alter von 107 Jahren. Bis zum Alter von 102 Jahren war er aktiv als Seelsorger tätig. Zum Schluss in einem Altersheim, da hat er mit 100 oder mit 101 oder 102 Menschen betreut, die 20, 30, 40 Jahre jünger waren als er, hat er seelsorgerlich betreut. Und mit 102 hat er gesagt: So, Herrgott, jetzt ist gut. Jetzt möchte ich die nächsten Jahre noch genießen. Und das waren noch 5. Und dann ist er halt gestorben. Und ich glaube, so ungefähr stelle ich mir mein Leben auch vor, dass ich so lange wie möglich aktiv bin, um dann zu sagen, wenn es jetzt Zeit ist, dann ist jetzt gut. Dann möchte ich es aber auch noch ein paar Jahre genießen.
Dann lassen wir das, lieber Klaus, so stehen. Dann wünsche ich dir das, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und freue mich auf das nächste. Und das kündigen wir dann, sobald der Podcast raus ist, in den Shownotes an, was das nächste Thema sein wird. Verraten wir jetzt noch nicht. Lieber Klaus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ciao, ciao.
Ciao, ciao und vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.